Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind, dass wir so zahlreich hier versammelt sind und uns intensiv austauschen können. Es ist gut, dass Sie so eng zusammensitzen, dann brauchen Sie sich nämlich nicht anschnallen. Es wird nämlich jetzt etwas intellektuell mit etwas höherer Geschwindigkeit wahrscheinlich zugehen. Wir können hinterher vieles klären. Die österreichische Schule ist sehr facettenreich und es ist nicht allein eine volkswirtschaftliche Schule. Und ich möchte Ihnen heute Abend verschiedene ökonomische und politische Facetten dieser Freiheitslehre nahebringen. Das ist die Idee heute Abend. Das wird ein ziemlicher Streifzug werden. Sie werden viele Köpfe sehen. Diejenigen, die sich noch gar nicht mit beschäftigt haben, finden ganz viele Anregungen, um sich damit zu beschäftigen. Und das gibt es nicht so oft, einen Gesamtüberblick aus meiner Perspektive. Diejenigen, die schon was kennen, finden vielleicht Vertiefungen. Insofern hoffe ich, das ist der richtige Mix aus, Sie kennen was, erkennen was wieder und werden angeregt, mehr zu lesen und Dingen der Einführung. Vielleicht zum Forum Freie Gesellschaft. Das ist die Plattform, da finden Sie eine ganze Fülle von Artikeln, Working Papern und Analysen. Sie finden auch zahlreiche Buchrezensionen, die relativ regelmäßig dort erscheinen und auch eine junge Akademie. An die besonders Jungen hier im Raum sei gesagt, wenn Sie etwas an der Uni schreiben oder sonst etwas schreiben, gerade in der jungen Akademie, können Sie das gerne veröffentlichen. Schicken Sie es mir einfach. Kontaktadressen finden Sie auch, falls Sie Fragen nach dem Vortrag noch an mich haben. Unter Kontakt finden Sie was. Da kann ich Ihnen noch weitere Tipps und Anregungen geben. Dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein und legen los. Das ist die Essenz der österreichischen Schule. Es geht sehr munter und humorvoll zu. Das ist Ludwig von Mises, die zentrale Figur der österreichischen Schule. Das ist Henry Hazlitt, der Star-Kolumnist. Der hat Ludwig von Mises in den USA zum Überleben geholfen, ja verholfen, weil der nämlich vor den Nazis fliehen musste. Und er ist einer der größten Publizisten der amerikanischen 40er und 50er Jahre, eigentlich Literaturkritiker und hat sich dann in diese Mises-Schiene und diese österreichische Schiene hineinbegeben. Die beiden sitzen bei einem Seminar und da geht es humorvoll zu. Es ist nicht alles für Bier ernst. Ludwig von Mises hatte einen Kreis, ein Privatseminar und da ging es auch sehr humorvoll zu. Insofern ist das das passende Einleitungsbild. Das nächste bitte. So sehen Sie, Geselligkeit ist eine wesentliche weitere Komponente der österreichischen Schule. Damen gehören auch mit dazu, auch ein Foto aus New York. Ludwig von Mises wieder auf der linken Seite, Bettina Bjorn Graves, die Mises Werke aus dem Deutschen ins Englische übersetzt hat. Und hier drüben guckt man mal Henry Hazlitt auch bei einer Veranstaltung. Wahrscheinlich hat es guten österreichischen Kaffee gegeben, denn als die geflohenen Österreicher, viele von ihnen Juden in New York, sich versammelten, hat man dort wieder österreichische Kreise aufgebaut. Dann ein anderer Punkt, Nobelpreisträger gehören zur österreichischen Schule mit hinzu. Friedrich August von Hayek, Nobelpreis 1974 für sein Gesamtwerk, für seine Konjunkturtheorie, für seine Sozialphilosophie. Das ist bei der Mont Pelerin Society, die er nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet hat, um ein Bollwerk zu schaffen, ein intellektuelles Bollwerk gegen Kollektivisten, gegen Sozialismus, gegen all diejenigen, die die Bürger bevormunden wollen, mit größeren Ideen, die von dem Einzelnen weggehen und darüber etwas stellen, wie die Nation oder die Arbeiterschaft oder die Partei. Große Intellektuelle, Milton Friedman, später den Nobelpreis bekommen. Das ist hier, glaube ich, so etwa kurz vor der Nobelpreisverleihung in Hayek. Und eine ganze Reihe von namhaften Persönlichkeiten aus Europa. Hier ist zum Beispiel Christian Gandil, ist ein Italiener. Andere, Milton Friedman, überreicht ihm hier gerade ein Geschenk. Ich glaube, es hat irgendwas mit Rauchwaren zu tun. ja, und dann auf dem nächsten Bild sehen wir eines der neuen Zentren der österreichischen Schule, die nämlich ihre überwintert hat gewissermaßen in den USA. Das ist der inzwischen gealterte Henry Hazlitt. Ich kann Ihnen empfehlen, der österreichischen Lehre anzuhängen. Der ist fast 100 geworden. Ludwig von Mises ist über 90 geworden. Friedrich August von Hayek ist ebenfalls über 90 geworden. 93 Jahre alt. Klassisch Liberale und Österreicher können sehr alt werden. Eine Gefahr, vor der ich warnen möchte, gerade die Jungen. Anarchokapitalismus ist sehr eng, sehr in. Marian Rothbard, der wichtigste Vertreter, relativ früh gestorben. Nähe zu Politikern ist durchaus da. Das ist aber keine politische Bewegung, die Parteien unterstützt, sondern Liberalismus, dazu werden wir noch kommen, ist eine klassische, stringente Freiheitslehre, die für jedermann gilt und da werden nicht einzelne Parteien irgendwie sozusagen gezielt gepampert. Ron Paul, inzwischen sozusagen ausgeschieden, aber Nachfolger gibt es. Das Ganze ist im Mises-Institut, Lou Rockwell ist da eine wichtige Persönlichkeit in Auburn, Texas.
Ist das der Ron Paul?
Der Ron Paul, genau, in den etwas jungen Jahren, in den späten 80er Jahren, genau. Ja, jetzt kommen wir gleich mal dazu, österreichische Schule, über verschiedene Generationen hinweg, von der Entstehung bis heute. Gebe ich Ihnen ganz kurz einen Einblick. Wieso österreichische Schule? Ursprünglich war das ein Schimpfwort. Die Preußen dominierten nämlich, wie Sie in Ihrer Einführung gesagt haben, die Volkswirtschaftslehre und insbesondere die Staatslehre. Damals herrschte Kameralistik und ein Verständnis, auch bei den Geschichtswissenschaften, dass ich mir nur die Fakten raussuchen muss und dann kann ich aus den Fakten das realistische Bild der Vergangenheit oder der Aktualität konstruieren. Ich muss nur empirisch gut genug mir die Fakten zusammensuchen. Und das hat der erste Österreicher, Karl Menger, bezweifelt. Er hat gesagt, das funktioniert gar nicht. Und es gab einen riesigen Methodenstreit. Der ging bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Österreicher haben ihn intellektuell gewonnen. Die Sozialisten haben sich zwar, die Kathedersozialisten, wie sie hießen, noch an vielen Lehrstühlen gehalten, sind aber bis Anfang der 30er Jahre stark abgebröckelt. Und sie waren sozusagen mit ihrer Lehre am Ende. Warum? Kernargument von Karl Menger: Sie sehen nicht einfach nur die Fakten. Sie haben irgendeine Theorie im Kopf, mit der Sie suchen. Und wenn Sie in die ganzen Archive gehen, finden Sie nur Staatsdokumente und rekonstruieren die Dinge, die der Staat gesagt, getan hat. Was Sie brauchen, ist nicht die Sicht von irgendjemand, sondern Sie brauchen eine konsistente Theorie. Eine wahrheitsgemäße Theorie, die die Realität richtig abbildet. Deshalb ist Wahrheitssuche ein wesentliches Element der österreichischen Schule. Das Ganze muss korrekt sein, nicht ideologisch aufgeladen. Heutzutage würden Sie verdammt werden und sagen, ach, Sie sind ja ein Anhänger von so obskuren liberalen Ideen. Nein, das ist konsequent durchdacht. Es ist nicht immer fehlerlos, aber das Bemühen um die Fehlerlosigkeit und Stringenz ist überall da, weil es tatsächlich den Gründern und Anhängern um Wahrheitssuche geht. Karl Menger, der Begründer, der Gründervater, auf den unheimlich viel zurückgeht. Die Grundsätze der Volkswirtschaftslehre sind angesprochen worden. Zwei ganz wichtige Nachfolger, die seine Ideen popularisiert und weiterentwickelt haben, sind Eugen Böhm-Bawerk, dreimal Finanzminister für das Habsburger Reich. Deshalb auch ein wichtiger Hinweis, das sind nicht verkopfte Theoretiker gewesen, sondern viele von denen sind ganz praktisch tätig gewesen. Ludwig von Mises auch, der hat die Wirtschaftspolitik Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich in der Handelskammer bestimmt. Karl Menger hat den Kronprinz ausgebildet und hat dort ganz viele freiheitliche Ideen implantiert. Das ist Karl Wieser, das ist sozusagen eine Art Ideen- und Doktorvater von Hayek. Der hat ebenfalls maßgeblich dazu beigetragen, die Ideen weiterzuentwickeln. Hier kommt eine insbesondere Kapital- und Zinstheorie und Marx-Widerlegung, die eine ganz große Rolle spielt und deshalb Eugen Böhm-Bawerk auch berühmt gemacht hat. Er war der schlagkräftigste und überzeugendste Marx-Widerleger seiner Zeit und seine Ideen sind von zeitlosem Wert. 1871 beginnt das Ganze mit den Veröffentlichungen, 1871 mit Veröffentlichungen der Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. Hier bewegen wir uns um die Jahrhundertwende, das ist so um 1900 ran, bis im Ersten Weltkrieg und danach. Ludwig von Mises hat als Artillerieoffizier im Ersten Weltkrieg mitgedient, vorher schon 1912 seine Habilitationsschrift über Geld geschrieben, immer noch ein bedeutendes Werk. Und ich würde sagen, er ist der treibende Kopf, er ist der geistige Führer, er ist sozusagen das Monument der österreichischen Schule. Er hat unglaublich viel geleistet in sehr vielen verschiedenen Feldern. Und wenn Sie sich mit Schriften befassen wollen, die sehr stringent sind, die sehr klar sind, kann ich Ihnen Ludwig von Mises ans Herz legen, der auch sehr knappe Ausbreitungen verfasst hat. Es ist allerdings ein Kopf, der aus dem 19. Jahrhundert kommt, während sozusagen sein Schüler, könnte man beinahe sagen, Friedrich August von Hayek, klar im 20. Jahrhundert steht. Ja. Nobelpreisträger von 1974, Sozialphilosoph, Ökonom, hat sogar über Hirnforschung publiziert und auch über Religionsthemen ein ganz wichtiger Vertreter, insbesondere Wissen und die Wissensvermittlung und Koordination von Wissen ist eigentlich sehr schwer. Ludwig Lachmann, ein Vertreter aus...
Wir ziehen jetzt hier eben vorbei.
Ja. Ludwig Lachmann, ein Vertreter aus Südafrika, ist ebenfalls eine wichtige Persönlichkeit, der den Marktprozess weiter ausgearbeitet hat. Sie sehen schon, hier Wien, hier noch Wien, dann Ausland. Die Österreicher werden aus Österreich vertrieben, weil die Nationalsozialisten kommen und insbesondere gegen jüdische und freiheitliche Lehren angehen, sodass frühzeitig eine Absetzbewegung einsetzt. Hayek hatte in London bereits ein Lehrstuhlangebot bekommen und Ludwig von Mises ist über die Schweiz, wo er einige Jahre gewirkt und sein Hauptwerk Nationalökonomie geschrieben hat, dann tatsächlich unter lebensbedrohlichen Umständen in einer abenteuerlichen Flucht durch Südfrankreich im Schiff dann zusammen mit seiner Frau nach New York übergesetzt. Die fünfte Generation, dann im Ausland, Israel Kirzner hat gerade die Hayek-Medaille letztes Jahr bekommen. Ganz wichtig für die Ausarbeitung des Unternehmers und seine Rolle, aber auch für den Marktprozess. Dann eine sozusagen Abwendung, Veränderung. Ich hatte seinen Namen schon genannt, Marian Rothbard. Weiterentwicklung heißt es, ich würde das kritisieren und bezweifeln wollen, der liberalen und österreichischen Idee zum Anarchokapitalismus, also Abschaffung des Staates als konsequente Fortsetzung. Das ist sein Thema, das ist aber nicht das Thema der Österreicher, würde ich sagen. Das ist sozusagen das klassische Feld. Und jetzt kommen wir auf der nächsten Seite zum modernen Feld. Und Sie sehen dort jetzt Repräsentanten, die für sich vielleicht nicht so viel Gewicht haben wie die schwarz-weiße Ahnengalerie, die aber ganz bedeutsam sind. Ich würde als erstes mal hervorheben, Peter Böttger kommt auch noch zur Sprache, ist der Dozent der österreichischen Schule in den USA, hat eine ganze Reihe von Dissertationen betreut, Nachwuchsschüler hervorgebracht, die selber wirken. Er ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt. George Mason University in Pennsylvania, nahe Washington, hat er ein österreichisches Zentrum aufgebaut, wo viele Forscher wirken und aus dem Land zusammenkommen und sich sozusagen wieder aufs Land hinaus verstreuen. Ein sehr gutes, etwas langes Einführungswerk, bisher nur auf Englisch unterhalten, Richard Ebeling, ebenfalls ein Professor der Foundation of Economic Education, einen Think Tank längere Zeit geleitet hat und sehr anschaulich die wesentlichen Dinge der österreichischen Schule ausbreitet. Den können Sie auch im Video in Vorlesungen im Internet sehen. Larry White war vor kurzem in Leipzig auf einer von der Hayek-Gesellschaft unterstützten Konferenz. Die zentrale Figur für Free Banking, als Alternative zu dem herrschenden Geldsystem, ist sozusagen da derjenige, der viele andere inspiriert hat. Ich kann hier nicht alle erwähnen. Herr Habermann ist hier abgebildet. Roland Bader ist abgebildet, der sprachgewaltige deutsche Autor, der die österreichische Schule bei uns popularisiert hat. Wenn Sie einen einfachen Einstieg wollen, Kapital am Pranger, totgedacht, Kreide für den Wolf, ja. Geldsozialismus, Geld, Gold, Gottspieler sind Werke, die können Sie runterlesen. Das ist mit Power geschrieben, da geht es auch deftig, sozusagen sprachlich gewaltig zu. Und er ist ein Popularisierer der österreichischen Schule, als es die in Deutschland praktisch nicht gegeben hat, keine Vertreter da waren. Roland Bader, es kommt auch noch ein Buch von ihm, ist leider vor wenigen Jahren gestorben und ist ein ganz wichtiger Popularisierer. Franzosen wie Pascal Sarnin, Schweizer wie Pierre Bessard, Leiter des Liberalen Instituts, weitere Deutsche, gerade mit dem Ludwig-Erhard-Preis, Nachwuchsförderpreis ausgezeichnet, Philipp Bargus, Thorsten Pollack, der Chefvolkswirt von Barclays in Deutschland. Wir haben hier Spanier, De Soto in Österreich, Scolarium, Rhein Taizadigan. Und auf die beiden werden wir auch noch kommen, zumindest auf Chris Coyne, der zu außenpolitischen Themen eine ganze Reihe Dinge veröffentlicht hat. Und Peter Liesen, der ein tolles Buch geschrieben hat, das heißt The Invisible Hook, beschäftigt sich mit Piraten und deren Rechtsordnung. Und vorne ist der Heiratsantrag an seine Frau drin. Das ist sozusagen seine Doktorarbeit und das ist unter ganz geheimnisvollen Umständen gewissermaßen ist das da reingekommen, sodass seine Frau, die ja viel Korrektur gelesen hat, das auch nicht entdeckt hat. Und dann war das Buch fertig gewissermaßen und der Heiratsantrag hat dann auch geklappt.
Ganz kurz. Ja. Philipp Bargus, der kommt übrigens aus Mettingen, also hier Münsterland.
Sehr schön.
Gebürtiger Mettinger.
Er war auch schon bei uns. Sein Bruder lebt in Berlin und in der Schule. Mhm. Gut, viele Köpfe, viele Namen. Worum geht es mir bei den beiden Folien? Das erste, wenn wir nochmal zurückblättern, sind sozusagen die großen ideengeschichtlich bedeutenden Personen, auf die wir immer wieder zurückkommen und die österreichische Schule maßgeblich geprägt haben, den Grundstamm an Ideen aufgebaut haben. Deren Werke sind fast durchweg in der Nähe von Nobelpreisen, wenn sie damals schon gelebt hätten, wahrscheinlich noch mehr verteilt worden. Das sind sozusagen einige der großen, großnamigen Vertreter. Wenn wir uns heute die österreichische Schule angucken, heißt das nicht, dass es noch mehr Vertreter gibt, denn früher hätte ich noch Publizisten und viele andere mit aufführen können, aber Sie sehen, dass die Internationalisierung um sich geworfen hat. Europa, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, Schweiz, in Polen, in den osteuropäischen Staaten gibt es ganz viele Anhänger der österreichischen Schule. Die Students for Liberty sind ein Riesennetzwerk, in dem die österreichische Schule auch eine zentrale Rolle spielt. Und in den USA hat eben sozusagen die österreichische Schule ihre neue Heimat gefunden. Dann kommen wir mal zur Essenz der österreichischen Schule. Drei Punkte. Was ist die Essenz der österreichischen Schule? Aus meiner Sicht. Politische Ökonomik. Das Handeln der Menschen für eine freie Gesellschaft. Das ist meine Formel dafür. Politische Ökonomik heißt, es geht nicht allein um Volkswirtschaftslehre, sondern es geht immer um Machtverteilungs- und Koordinationsfragen, die durch Lenkung, Regulierung, durch Einfluss von Lobbygruppen, von Interessenvertretern beeinflusst werden. Die sind im Blick der österreichischen Schule immer mit drin. Es geht nicht um abstrakte ökonomische Fragen von Ressourcenknappheit, sondern es geht um ein Koordinationsproblem, das von vielen Seiten aus eben gerade politisch beeinflusst wird. Und das untersucht man eben, dass das so ist. Das handelnde Menschen. Es geht nicht um abstrakte kollektive Dinge wie die Wirtschaft soll wachsen oder wie viel BIP-Steigerung haben wir. Die Österreicher sind Empiriker, anders als man ihnen vorwirft. Sie arbeiten auch historisch ganz stark, aber sie gucken nicht nach Aggregaten. Sie gucken nicht darauf, ob die Wirtschaft toll wächst, sondern das Wohl und Wehe des Einzelnen steht im Mittelpunkt. Und wenn sie Wachstum wollen, dann können sie nicht das Wachstum anschieben, sondern sie müssen die Bedingungen zur prosperierenden Entfaltung der einzelnen Menschen verbessern. Und daraus ergibt sich dann als Residualgröße ein besseres Wachstum. Wachstum können sie nicht anschieben. Das ist das Mantra heute. Jeder will Wachstum anschieben. Das ist diese Keynesche Illusion. Nein, sie müssen die Strukturreform durchführen, damit Arbeit sich lohnt und damit Innovationen geschehen und damit die Kunden, wir alle, besser bedient werden. Für eine freie Gesellschaft, das ist die klassisch-liberale Tradition, die in der österreichischen Schule mit drin steckt. Die freie Gesellschaft selbstverantwortlicher Individuen steht an allererster Stelle. Und danach kommen Unterstützungsleistungen aus der freien Gesellschaft selber. Aber die Entfaltung des Einzelnen, der ungehindert sein Glücksstreben unternehmen soll, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und nicht ein Kollektiv, nicht die Nation, nicht die Volksgemeinschaft, nicht die Partei oder irgendetwas anderes. Das führe ich jetzt nochmal so ein bisschen aus. Ich habe das mal mit einer Dame, eine Dame mitgebracht. Selma Hayek, man muss ja nicht immer Friedrich August von Hayek abreden. Der Liberalismus befasst sich mit den Aufgaben des Staates und vor allem mit der Beschränkung seiner Macht. Mit der Beschränkung seiner Macht. Das ist diese politische Ökonomie-Thematik. Die demokratische Bewegung befasst sich mit der Frage, wer den Staat lenken soll. Demokratie befasst sich mit der Frage, wer den Staat lenken soll. Der Liberalismus fordert, alle Macht, also auch die der Mehrheit, zu begrenzen. Eine ganz zentrale These, das gleiche sehen wir jetzt nochmal mit dem Nobelpreisträger, das ist das gleiche Zitat mit Friedrich August von Hayek. Ich wollte nur mal so ein bisschen auflockern und Selma Hayek ganz rennen schicken, die nicht mit Friedrich August von Hayek verwandt ist. Also ganz wichtig, Beschränkung der Macht des Staates, aber natürlich auch Beschränkung der Macht von großen Konzernen, Beschränkung der Macht der Einflussnahme, dass jemand Privilegien bekommt und auf Kosten anderer sich Vorteile erlangen kann, die er nur deshalb erlangen kann, weil er sich eine politische Regulierung, eine Regelung, ein Werk, eine Unterstützung, irgendetwas an Land gezogen hat. Und viele Dinge geschehen auf diese Art und Weise. Zentrale Forderung. Keine Macht für niemand, könnten Sie sozusagen in einer leichten Formel sagen. Was steht dahinter? Von Lord Acton, dem großen katholischen Liberalen des 19. Jahrhunderts, die Erkenntnis, Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert absolut. Deshalb ist es so wichtig, die Macht zu beschränken. Und wenn Sie eine Verfassung der Freiheit haben, die in Ansätzen in den USA noch gültig ist, ist es nicht entscheidend, ob eine korrupte Hillary Clinton oder ein wild gewordener Donald Trump an der Staatsführung ist. Wenn sie eine funktionierende Verfassung haben, dann werden diese Personen eingehegt. Ja, kommen wir zu den drei Punkten nochmal erläutert. Ziel der österreichischen Politik ist eine Verfassung der Freiheit. Eines der wichtigsten Bücher, Hayek hat es, ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt seiner Sozialphilosophie, seiner politischen Philosophie, ist die Verfassung der Freiheit. Sind, glaube ich, so 350 Seiten, kann man sich mal richtig durcharbeiten, da nehmen Sie zeitlose Dinge mit, müssen Sie aber auch ein bisschen engagieren, ist nicht schwierig geschrieben, Hayek hat immer so ein bisschen so sehr präzise, manchmal etwas verschachtelte Sätze, glasklar, wenn Sie sich eingelesen haben, wird das gut, aber es ist natürlich schon etwas anspruchsvollere Kost, als irgendwie durch eine Zeitung durchzublättern. Daneben jemand, den ich zur österreichischen Schule mit dazu zählen würde, der ganz wichtige Arbeiten zu einer Verfassung der Freiheit geliefert hat, James Buchanan, ebenfalls Nobelpreisträger von 1986, Amerikaner aus, ich glaube, Missouri mit Südstaatenakzent, der wichtige Fragen bearbeitet hat. Man könnte mit Hayek zusammen es vielleicht so formulieren: Es kommt darauf an, dass diejenigen, die die Spielregeln bestimmen, nicht die Mitspieler sind. Also, die Politiker, die die Regierung führen, und die darüber abstimmen, welche Gesetze erlassen werden sollen und welche Verordnungen in Kraft treten und welche Power ein Ministerium hat und wie vielleicht auch der Kurs des Ministeriums aussieht. Diese Menschen sollten nicht, nein, dürfen nicht über die Verfassung abstimmen. Denn diejenigen haben so viel exekutive Macht und sind so abhängig davon, dass sie wiedergewählt werden, dass sie von den Einflüssen abhängig sind und denjenigen nach Mund und Nase reden, die ihnen eine Verlängerung ihres Mandats ermöglichen. Eine Verfassung ist aber ein so wichtiges Gut, dass Leute darüber entscheiden sollten, die nicht von einer Wiederwahl abhängig sind, ist eines der Vorschläge. Und deshalb sollte man Menschen auswählen, die nicht einer Wiederwahl sich stellen. Gibt es von Hayek einen konkreten Vorschlag, nennt sich Zweikammersystem. Können wir vielleicht in der Diskussion ein wenig drauf kommen. Insgesamt geht die Idee davon aus, dass der Staat eine ganz wichtige Aufgabe übernimmt, nämlich den Schutz von Leib, Leben und Eigentum. Dass es ein minimalinvasiver Staat ist. Das heißt, dass er so wenig in das Leben der Menschen eingreift wie irgend möglich und da dem Schutz von Leib, Leben und Eigentum dient und nicht willkürlich Eigentum von den einen wegnimmt und den anderen gibt, weil er sagt, die haben so wenig, deshalb ist es toll, dass die anderen mehr bekommen und diejenigen, denen es weggenommen wird, aus umverteilerischen Gründen gesagt wird, ja, die haben ja so viel, deshalb dürfen wir denen was wegnehmen. Da brauchen sie schon eine etwas intelligentere Begründung dafür. Gleichzeitig habe ich diese politische Bestrebungen angesprochen, die eben auch nicht greifen können. Wenn Sie einen großen Staat mit vielen Vertretern haben, haben Sie viele Anlaufpunkte, um Lobbyismus zu betreiben. Sie sehen das in Brüssel beispielsweise, wo auf Referentenebene die Leute bereits umgarnt werden, um bestimmte Gesetzgebungen auf den Weg zu bringen. Und sozusagen je größer der Staat ist, eine wichtige Debatte 30er Jahre, umso schwächer ist er auch, weil er überall anfällig wird für kleine Interessen. Und es geht um das Recht der Freiheit. Und das Recht der Freiheit geht auf vielleicht unter anderem Kant zurück. Man könnte so sagen, das Problem beim Zusammenleben von Menschen ist folgendes. Wenn Sie Ihre Freiheit ausleben wollen, oder ich meine Freiheit ausleben möchte, dann könnte man sagen, ich kann machen, was ich will. Aber ich stoße irgendwann mit Ihnen zusammen, zwar in dem Bereich, wo Sie Ihre Freiheit ausleben möchten, und bei Ihnen ist es genau das Gleiche der Fall. Jetzt haben wir Schnittflächen, wo unsere Freiheiten zusammenstoßen. Und ich kann meine Freiheit nicht so weit ausdehnen, dass ich das tue, was ich möchte, wenn Ihre Freiheit davon betroffen ist. Was mache ich? Ich muss Regelungen finden, ein Recht entwerfen, bei dem meine Freiheit mit der Freiheit von Ihnen unter allgemeinen Rechtsgesetzen vereinbar ist. Kant nannte das, die Willkür des einen muss mit der Willkür des anderen unter allgemeinen Rechtsgesetzen vereinigt werden. Das ist sozusagen die große Aufgabe auf der abstrakten Ebene jetzt gesprochen. Und es ist dann natürlich immer gut, wenn Sie allgemeine Regeln finden, die für uns alle gleich gelten. Und nicht eine Sonderregelung für Sie und eine Sonderregelung für mich und eine Sonderregelung für Sie. Sondern Recht muss für alle gelten. Und insbesondere auch für die, die das Recht formen, formulieren, erlassen. Okay. Zweiter Punkt ist das menschliche Handeln. Bei der österreichischen Schule steht, wie gesagt, menschliches Handeln, Agieren, das Streben nach Zielen, die Befriedigung von Bedürfnissen, ob das in ökonomischer, sozialer Hinsicht ist, im Mittelpunkt. Menschen haben bestimmte Bedürfnisse, setzen sich bestimmte Ziele, brauchen Mittel dafür, um diese Ziele zu erreichen. Das Denken ist sozusagen der Anfangspunkt der österreichischen Schule. Deshalb gibt es einige wichtige Schlagworte, die Sie im Zusammenhang mit der österreichischen Schule entweder kennen oder hören. Methodologischer Individualismus. Die Methode ist, auf das Individuum, auf den einzelnen Menschen zu schauen und von ihm aus alle Ideen, Argumente und Formulierungen abzuleiten. Was entscheidend ist, ist nicht eine Gesamtschau auf alles, das kommt bei diesen Ordnungsfragen zwar mit rein, aber das Subjektive. Beispielsweise, was ist ein Auto wert? Nicht das, was Sie in Arbeitsstunden als Hersteller hineingesteckt haben, sondern das, was die Kunden bereit sind, dafür zu bezahlen. Nämlich die individuelle Wertschätzung. Die Kunden bestimmen letztendlich, was gekauft, was produziert, was nicht gekauft, was nicht produziert wird. Und diese individuelle Wertschätzung für viele konkurrierende Güter, die alle miteinander in Verbindung stehen, ist ein ganz zentraler Aspekt, der Karl Menger und die Grenznutzenschule getrennt hat von der damals vorherrschenden Vorstellung, dass es einen absoluten korrekt identifizierbaren Wert für etwas gibt. So wie man heute sagt, ja, das hat doch einen bestimmten Wert. Also zum Beispiel, die Miete darf nicht so und so hoch sein und sie müssen sie deckeln, weil es bestimmte Gründe gibt, dass die Leute in der Innenstadt nicht so viel dafür bezahlen sollen oder andere Leute sich das leisten können sollen. Die Österreicher würden das anders sagen. Nein, lasst die Preise sich konkret ausbilden. Wenn ihr die Leute unterstützen wollt, lasst bloß den Preismechanismus funktionieren und gebt ihnen dann aber Geld, wenn es dafür Unterstützung gibt, damit die Knappheitsanzeiger alle funktionieren und unterstützt sie dann, damit sie den Preis bezahlen können. Aber drückt nicht das Thermometer runter, zerschlagt nicht das Thermometer. Es gibt keinen Homo economicus in der österreichischen Schule. Vielfach umstrittene Figur, wie Sie wahrscheinlich wissen. Der Homo economicus, der sozusagen rational wissend herumgeht und seinen Nutzen optimiert. Das ist nicht die Vorstellung der österreichischen Schule. Wir haben es mit einem Homo agens, mit einem handelnden Mensch zu tun, der unter struktureller Unwissenheit leidet. Niemand von uns weiß alles. Und das Tolle ist, wenn wir unser Wissen alle zusammenbringen, wissen wir richtig viel zusammen. Das tun Märkte beispielsweise. Das heißt, es gibt eben kein absolutes Wissen, das Sie feststellen können, sondern es gibt permanente Unsicherheit. Und diese permanente Unsicherheit und das Unwissen ermöglicht es auf Märkten, gerade neue Geschäftsideen zu finden. Wenn jeder alles weiß, können Sie kein neues Produkt anführen. Dann ist Steve Jobs nicht in der Lage, den Musikmarkt zu revolutionieren, weil er so ein kleines Teil aus der Tasche holt und sagt, das ist der iPod und darauf können wir 1000 Songs abspielen. Und inzwischen können Sie Tausende von Songs abspielen und das Geschäftsmodell des Musikverkaufs hat sich revolutioniert. Wenn Sie vollständiges Wissen haben, weiß das jeder, gibt es gar keine Geschäftsideen zu entwickeln. Ja? Strukturelle Unsicherheit, auch darüber, ob das Ganze zum Erfolg führt oder ob es scheitert. Ganz wichtig. Große Skepsis gegenüber Experten, Technokraten, Leuten, die es besser wissen, zentralen Institutionen, die wissen, was gut ist für die Bevölkerung. Riesenskepsis. Aus zwei Gründen. Erstens wissen die Experten viel weniger als die Menschen zusammen. Zweitens hängen sie irgendeiner Ideologie oder einer Parteiung an und verfolgen den Kurs. Und drittens, wenn sie zentral entscheiden lassen und machen einen Fehler, sind die Folgen gigantisch, sind alle betroffen. Wenn dagegen ein kleineres Unternehmen eine kleinere Fehlentscheidung stattfindet, ist das Ganze begrenzt. Deshalb wichtig Dezentralismus und der Blick darauf, dass das Wissen überall verstreut in unser aller Köpfen ist. Und ob ein iPod funktioniert oder nicht, ist nicht nur die geniale Erfindung von Steve Jobs, sondern dazu trägt unser Wissen bei, weil die Kunden sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht, oder ich hätte es gerne anders, oder ich hätte gerne dieses, oder ich hätte es gerne mit Kopfhörer, mit Stecker oder ohne. Und dieses Wissen fließt unmerklich in unglaublich viele Produkte mit rein. Weiterer Punkt. Märkte. Man geht davon aus, landläufig, dass ein Markt ein Platz ist vielleicht. So ein gutes Bild, auf dem man zusammenkommt. In der Volkswirtschaftslehre werden Märkte als gewissermaßen abgrenzbare, geschlossene Orte aufgefasst, auf denen Güteraustausch stattfindet. Die Ideen der Österreicher sind ganz anders. Die verstehen Märkte nicht als Ort, sondern als Prozess, als ständiges Verfahren, als dynamische Entwicklung, die niemals zu einem Gleichgewicht führt oder ganz, ganz selten nur, aber sich ständig in Richtung eines Gleichgewichts entwickelt. Wenn Sie ein Gleichgewicht haben, bei dem Angebot und Nachfrage einen festen Preis erzielt haben, ist der Markt tot. Es gibt keinen Wettbewerb, es gibt nichts mehr zu tun, alle Leute sind befriedigt, alles ist angeboten, es tut sich nichts. Die Österreicher sagen, das gibt es ganz, ganz selten nur. Was wichtig ist, ist nicht ein Ort sich zu betrachten, sondern die Entwicklung von Angebot und Nachfrage über Zeiten hinweg, die komplexe Interaktion, die Innovationen erlaubt. Und das setzen sie in den volkswirtschaftlichen Überlegungen dann auch fort, weshalb sie auch so kritisch gegenüber konstruierten Modellen sind. Viel gescholten, zum Teil zu Recht, aufgrund privilegierter Großkonzerne, die eine Abwrackprämie bekommen, aufgrund privilegierter großer Banken, die gepampert werden, die kein Risiko eingehen müssen und sozusagen im Casino-Kapitalismus spielen können, der allerdings kein Casino-Kapitalismus ist. Vielleicht ein Casino-Sozialismus dann, hat auf jeden Fall nichts mit liberalen Ideen zu tun. Unternehmer. Unternehmer sind ganz zentrale Personen, Personengruppen, vielleicht auch Institutionen, die im Marktprozess eine ganz entscheidende Rolle übernehmen. Alertness meint, sie nehmen wahr, wo es Möglichkeiten gibt, neue Produkte zu entwickeln, Produkte weiterzuentwickeln, vielleicht Erfindungen zu machen, Kundenbedürfnisse, die bisher unbefriedigt sind, neu zu bedienen. Stellen Sie sich die ganze Palette der Dinge vor, die es gibt. Das ist eine unternehmerische Aufgabe und für die gibt es keinen Ersatz. Unternehmer müssen unter zum Teil erheblichem Aufwand und großer Leidensbereitschaft neue Produkte erfinden, entdecken und in den Markt bringen. Und viele von denen scheitern, was bei uns verschrieben ist. Arbitrage ist eine ganz wichtige andere Funktion. Heute auch verdammt, bei dem Sekundenhandel vielleicht zu Recht. Arbitrage heißt, sie entdecken ein Preisgefälle. Das Bier kostet hier viel weniger als in Berlin. Wenn Sie eine günstige Möglichkeit haben, das zu transportieren, dann können Sie den Preisunterschied ausnutzen und es in Berlin anbieten. zu einem Preis, der ihnen Gewinn ermöglicht, den Konsumenten ein gutes Bier nahebringt und vielleicht noch ihre Region bewirbt. Wie auch immer. Es muss nicht nur beim Bier so der Fall sein, es kann auch bei anderen Gütern sein. Porzellan beispielsweise, als das Porzellan entdeckt wurde in China, hat man festgestellt, es gibt sozusagen Porzellan in China, hat es importiert. Das ist sozusagen die Neuerung des Unternehmers, Alertness. Und nachher gab es aber Manufakturen, die im Wettbewerb die hergestellt haben und Händler, die dann sozusagen unterschiedliche lokale Preisvorstellungen überbrückt haben, indem sie das transportiert haben. Und letzter Punkt, keine Mathematik, wenig Mathematik, sondern verbaler Formalismus. Also logisch, konsequent formuliert, überlegt und ausgedacht, aber nicht mathematisch durchdekliniert.